am Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. Medienpartner des Podcasts ist Medmedial Relatus. Folge 39. Wer finanziert Forschung in Österreich? Public-Private Partnerships im Fokus. Schon im 19. Jahrhundert war Wien für die dermatologische Wissenschaft von großer Bedeutung. So gilt der im AKH Wien tätige Arzt Ferdinand von Hebra als Begründer der Lehre für Hautkrankheiten. Kürzlich gab es mit der Eröffnung des neuen Christian-Doppler-Labors zur Erforschung von chronisch entzündlichen Hautkrankheiten eine weitere Sternstunde an der Med-Uni Wien. Mein Name ist Martina Rupp und ich freue mich, aus diesem Anlass als Gäste begrüßen zu dürfen. Universitätsprofessor Dr. Georg Stary, den Leiter des Institutslabors der Universitätsklinik für Dermatologie an der Med-Uni Wien. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Grüß Gott.
Sowie Dr. Christian Gruber-Gilmetti, Medical Affairs Director von Johnson & Johnson, Innovative Medicine Austria, dem Unternehmen, das durch eine Public-Private Partnership dieses Labor unter anderem möglich gemacht hat. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Herr Professor Stary, was macht ein Labor für chronisch entzündliche Hautkrankheiten?
Ja, also chronisch entzündliche Hauterkrankungen sind prinzipiell ein sehr weit verbreitetes Thema und Problem auch. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, in diesem Christian-Doppler-Labor für chronisch entzündliche Hautkrankheiten einerseits eine Modellerkrankung, die Schuppenflechte, genauer zu erforschen und mit dem Ziel, besser zu verstehen, was sich unter der Therapie bei den Patienten im Gewebe tatsächlich ändert und besser zu verstehen, welche Möglichkeiten man dann auch hat, in Zukunft den Patienten noch besser zu helfen.
Was ist die Spezialität jetzt in Wien?
Ja, in Wien haben wir eine Forschungsinfrastruktur, die uns erlaubt, direkt von der Klinik, von Patienten, dann Laboruntersuchungen zu machen. Und ich bin selbst ein klinisch tätiger Wissenschaftler und sehe einerseits Patienten und mein Labor, und das Labor ist eben direkt neben der Klinik lokalisiert und wir können dann direkt vom Patienten die Proben aufarbeiten im Labor und gewisse Analysen machen, die es uns erlauben, dann besser die Pathways, die Stoffwechselvorgänge zu verstehen.
Also viel, viel schneller und viel direkter als in anderen vergleichbaren Einrichtungen?
Ja, also durchaus diese enge Kooperation zwischen Klinik und Forschung innerhalb einer Abteilung ist, glaube ich, das, was uns in Wien schon ausmacht. Und das in Kombination mit entsprechender Infrastruktur, mit Forschungsinfrastruktur, die auf dem höchsten Level ist, würde ich sagen, und die auch immer wieder neue Technologien integriert und somit auch neue Entwicklungen möglich macht.
Können Sie uns bitte die Erkrankung Psoriasis Stand 2025 erklären?
Ja, die Psoriasis, die Schuppenflechte, ist die häufigste chronisch entzündliche Hauterkrankung und ist eine Modellerkrankung, wenn es darum geht, die Immunprozesse in der Haut auch besser zu verstehen. Es kommt zu einer rascheren Teilung der Zellen in der Haut, also ein schnelleres Wachstum, was dann auch in einer Schuppenflechte, also in einer Schuppenbildung dann resultiert, in einer Hautrötung. Und im Prinzip dann auch unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Also die häufigste ist die Psoriasis vulgaris, die mit großflächigen Herden an der Haut einhergehen kann. Und dann gibt es eben auch andere Verlaufsformen oder andere Körperregionen, die betroffen sein können.
Also zum Beispiel welche?
Zum Beispiel, es können speziell die Nägel betroffen sein, es können speziell die Haare, der Haarbereich betroffen sein. Und in manchen Fällen können auch innere Organe bei chronisch entzündlichen Hauterkrankungen betroffen sein.
Also bei der Psoriasis, wo denn?
Bei der Psoriasis wäre das dann zum Beispiel die Gelenke, die auch mit betroffen sein können. Und sozusagen auch das besser zu verstehen, wie jetzt die Kommunikation zwischen Haut und Gelenken, natürlich wäre das eines der Ziele des Christian-Doppler-Labors.
Warum ist die Forschung so relevant in diesem Bereich?
Wir haben bei der Psoriasis zwar sehr gute Therapien, die zielgerichtet sind und die Symptome sehr gut unterdrücken. Allerdings müssen diese Therapien für einen langen Zeitraum, möglicherweise für ein Leben lang, eingenommen werden, um eben die Symptome immer weiter zu unterdrücken. Aber man kann eben die Erkrankung nicht heilen, sondern würden wieder entstehen, wenn die Therapie abgesetzt wird. Das haben die meisten chronisch entzündlichen Hauterkrankungen oder generell chronisch entzündliche Erkrankungen gemeinsam. Und deswegen ist die Forschung so wichtig, dass man einerseits versteht, welche Patienten von welcher der Therapieformen am besten reagieren und profitieren. Stichwort Biomarker, dass man sozusagen gewisse Moleküle oder Marker eben hat, um voraussagen zu können, die Patienten profitieren jetzt von der einen Therapie und die anderen von der zweiten Therapie und um dann auch neue Strategien generell zu entwickeln, um allalong dann eine Heilung auch zu erzielen.
Herr Dr. Gruber-Gielmetti, warum ist dieses Thema für ein internationales Unternehmen wie Johnson & Johnson so wichtig?
Ja, wir verstehen uns als Johnson & Johnson als forschendes, als innovatives Unternehmen. Das heißt, unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung neuer Therapien für Patienten. Der Patientennutzen ist da immer im Vordergrund. Und dabei sehen wir uns Erkrankungen an, die einem hohen Unmet Medical Need exponiert sind. Das heißt, wo existierende Therapien noch unzureichend sind oder gar nicht existieren möglicherweise. Und so sind wir in diversen Therapiegebieten tätig. Das kann die Hämatologie sein, die Onkologie sein, das können Neurowissenschaften sein, seltene Erkrankungen wie die arterielle pulmonale Hypertension zum Beispiel, aber eben auch und im Speziellen die Immunologie, entzündliche Erkrankungen des Darms zum Beispiel, aber eben auch der Haut. Psoriasis, Herr Professor Stary hat es gesagt und deswegen ist das ganz klar für uns ein Fokus, ein Schwerpunkt und wir sind hoch erfreut, dass wir mit Herrn Professor Stary einen so anerkannten Experten für diese Kollaboration gefunden haben und das Ganze noch eingebettet in das ebenfalls sehr anerkannte Christian-Doppler-Institut, sage ich mal als Gefäß, das ja über eine großartige Reputation verfügt.
Können Sie ein bisschen schildern, wie da der Prozess war, warum Sie sich für Wien entschieden haben, warum Sie sich dazu entschieden haben, ein Projekt in Österreich zu unterstützen und warum eine Public-Private Partnership?
Ja, das waren viele Fragen auf einmal nicht, aber ganz klar, wir sind das Pharma-Geschäft und das Drug Development, wie die gesamte Wissenschaft auch in der Grundlagenforschung ist, mittlerweile ein globales Business geworden. Wir sind als Johnson & Johnson der weltgrößte Gesundheitskonzern, verfügen deswegen über Forschungsstandorte auf diversen Kontinenten, zahlreiche Gefäße. Wir haben auch Plattformen zum Beispiel, um Interaktionen mit Startups im Life-Science-Bereich voranzutreiben, J-Labs heißt das, aber auch eben Public-Private-Partnerships, ganz klar. Und das ist aus unserer Sicht eine Win-Win-Situation für beide Seiten, nicht? Wir müssen ja die Grundlagenforschung auch dann irgendwann einmal anwenden, in die Klinik weitertreiben. Und wenn hier beide Seiten, die private Seite und die öffentliche Seite, ihre Stärken vereint, dann ist das ganz klar eine wichtige Situation, eine Situation, aus der viele Früchte entstehen können. Und Wien, Österreich, ganz klar der Forschungsstandort, hat hier Vorteile. Es gibt hochkompetente Zentren, hochkompetente Wissenschaftler. Und das zeigt sich ja nicht nur durch diese Kollaboration, sondern auch durch die Tatsache, dass wir in den letzten Jahren die Anzahl klinischer Studien, da rede ich also schon jetzt von der angewandten Forschung, ganz signifikant gesteigert haben und mittlerweile 37 Studien in Österreich platziert haben.
Weil Sie Global Player erwähnt haben, das AKH Wien belegt gemeinsam mit der MedUni Wien im globalen Ranking The World's Best Hospitals Platz 27. Spielt das bei der Entscheidung eine Rolle?
Ja, zunächst einmal Gratulation an das AKH oder vielmehr die Akteure und Personen, die das möglich machen. Und das ist ja ein Ranking, das, ich glaube, die 250 wichtigsten Spitäler der Welt reiht, nicht? Gemessen an diversen Parametern und Kriterien. Und das ist ganz toll. Und ich möchte anmerken, das ist auch kein Eintagsfliegen, sondern eher ein Kontinuum. Also das AKH scheint da regelmäßig ganz vorne auf. Und natürlich, ganz klar, ja, das ist ein Vorteil.
War es trotzdem schwierig, die jeweiligen Stakeholder von diesem Standort zu überzeugen?
Ich würde es vielleicht nicht schwierig nennen. Natürlich ist es ein Projekt, ein großes Projekt, das ja über mehrere Jahre läuft, das auch doch ein signifikantes finanzielles, unternehmerisches Investment für uns darstellt. Das muss gut evaluiert sein. Da müssen diverse Stakeholder sozusagen an Bord gebracht werden. Da müssen die vertraglichen Frameworks abgestimmt werden. Das braucht Vorlauf, seine Zeit. Aber das ist nicht schwierig, das ist normal, das ist nicht schwierig. Und wenn es darum geht, die Kompetenz der Akteure hier zu vermitteln, dann war das überhaupt nicht schwierig.
Gibt es vielleicht Empfehlungen oder Anregungen an das gesamte Wissenschafts- und Forschungssystem in Österreich oder generell an die Standortpolitik, die diesen Prozess vielleicht für zukünftige Projekte leichter machen würden?
Ja, Standortpolitik ist ganz klar ein Faktor, nicht? Und aber in Zeiten wie diesen möchte ich zunächst einmal die Freiheit der Forschung als wichtiges Kriterium nennen, nicht? Also es müssen Länder ein Klima erschaffen, in dem die Kreativität des menschlichen Geistes voll zum Tragen kommen kann und nicht behindert wird, nicht? Zusätzlich müssen wir in Europa immer aufpassen, dass wir nicht so sehr regulieren. Wir tendieren zur Überregulierung. Gewisse Regularien sind sicherlich nötig. Das ist ganz klar. Aber wir sollten uns darauf besinnen, bürokratische Hindernisse abzubauen, nicht weiter aufzubauen. Das ist immer so ein K-Wert. Die internationale Vernetzung der Forschung ist für uns sehr wichtig, aber nicht zuletzt auch dann viel später, dann wenn Arzneimittel im Markt lanciert sind, dass betroffene Patienten dann auch Zugang zu diesen Innovationen haben. Da gilt Österreich als Early Launch Country. Also wir sind da in der Lage, neue Therapien sehr frühzeitig an den Mann, an die Frau zu bringen. Das soll so bleiben. Das soll so bleiben. Das ist ein großer Vorteil. Und insgesamt würde ich also appellieren, Kosten im Gesundheitssystem und in der Forschung nicht als pure Kosten zu sehen, sondern als Investment. Investment, das dann zu einem späteren Zeitpunkt Früchte tragen wird.
An Sie beide die Frage. Also die finanzielle Seite der Partnerschaft zwischen einer öffentlichen Einrichtung mit einem pharmazeutischen Unternehmen ist recht offensichtlich. Aber gibt es sonst noch einen Mehrwert?
Ja, der Mehrwert, würde ich sagen, ist, dass beide Einrichtungen ja das Patientenwohl im Hinterkopf haben und unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung haben und dass man eben diese sehr praxisorientierte, den Zugang, wie man eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse dann auch umsetzen kann, von einem Pharmaunternehmen kombiniert mit der freien Forschung, wie wir gerade gehört haben, der Universitäten, dass das eben eine Kombination ist, wie man wirklich, denke ich, dann sehr gut auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse dann weiter umsetzt und vermarktet.
Wie sieht Johnson & Johnson das?
Ja, wir sehen das ähnlich. Ein Mehrwert aus solchen Partnerschaften bedeutet für uns, wenn es gelingt, greifbare Ergebnisse zu definieren, natürlich eine verbesserte Versorgung der Patienten, Patientinnen, bessere Lebensqualität für diese Personen, die an Krankheiten leiden, eine verringerte Anzahl von Krankenständen, was einen sozusagen volkswirtschaftlichen Nutzen natürlich auch hat, ebenso wie die Entlastung der Gesundheitssysteme und ja, letztlich eine höhere volkswirtschaftliche Produktivität.
Wem gehören eigentlich die Ergebnisse der hier durchgeführten Forschung?
Also die Ergebnisse werden wir versuchen, möglichst bald zu veröffentlichen. Das ist ja quasi auch mehr oder weniger das Zahlmittel in der Wissenschaft, die Veröffentlichungen, die Publikationen. Und sobald dann die Ergebnisse, die Daten veröffentlicht sind, sind sie auch der Allgemeinheit dann zugänglich und stehen zur Verfügung. Also es gibt viele Richtlinien und es müssen sozusagen auch die Primärdaten von den Analysen, die wir machen, von Sequenzierungsanalysen dann entsprechend hochgeladen werden. Das sind ja riesige Datenmengen und die ermöglichen es dann auch Gruppen in ganz anderen Bereichen, die vielleicht sozusagen an ähnlichen Erkrankungen forschen, dann auch mit diesen Daten weiterzuarbeiten. Also insofern gibt es natürlich Richtlinien von der Christian-Doppler-Gesellschaft, was jetzt das Intellectual Property betrifft, aber wir streben auf jeden Fall eine rasche Veröffentlichung an.
Denn wer schnell hilft, hilft doppelt. Das wissen wir Patientinnen und Patienten sehr, sehr gut. Aber wie rasch entsteht so eine Zusammenarbeit? Wie lange hat es gedauert vom ersten Gedanken daran bis zur Eröffnung im April 2025?
Ja, es war ein durchaus längerer Prozess, hat begonnen mit den wissenschaftlichen Interessen von Johnson & Johnson und unseren Vorerkenntnissen, die wir teilweise auch in anderen entzündlichen Erkrankungen gewonnen haben. Da geht es um gewebeansässige Immunzellen, die bei unterschiedlichen Entzündungsprozessen einen großen Stellenwert haben. Und durch diese Vorarbeit, die wir schon geleistet haben und das Interesse von Johnson & Johnson, weil sich gezeigt hat, dass die auch in der Schuppenflechte eine wichtige Bedeutung haben, was jetzt das Therapieansprechen betrifft und was das Wiederkommen auch der Erkrankung betrifft, sozusagen das Gedächtnis der Haut, wo sich die Haut oder besser gesagt die Immunzellen in der Haut merken, an welchen Stellen die Entzündung war und dort kann sie wieder auftreten. Und dieses gemeinsame Interesse hat dann zur Ausformulierung der wissenschaftlichen Fragen geführt und dann war die große Bestrebung von beiden Seiten, das dann auch tatsächlich umzusetzen und schlussendlich hat sich dann der Weg über ein Christian-Doppler-Labor, das eben eine sehr kompetitive Ausschreibung hat dieser Forschungsprojekte, dass wir diesen gehen und das hat sich dann auch jetzt gezeigt, dass das durchaus eine richtige Entscheidung war.
Von welchem Zeitraum sprechen wir?
In etwa von 1,5 Jahren, seit sozusagen die ersten Gedanken besprochen wurden und dann der Etablierung des Labors.
Ich kann mir vorstellen, dass die Eröffnung sehr, sehr emotional war. Wenn man sich anschaut, welche hochkarätigen, auch internationalen Gäste da waren, Vizerektorin Michaela Fritz war da, es kam die Anerkennung des Wirtschaftsministers, es waren VertreterInnen des Sanger-Instituts da, des Karolinska-Instituts, des Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Schüff in Lausanne und des Universitätsklinikums Tübingen. Also die Crème de la Crème, oder? Wie war das?
Ja, also wir haben uns entschieden, dass wir zusätzlich zur sehr schönen Eröffnungszeremonie, wo wir das Christian-Doppler-Labor von den verschiedenen Sichtpunkten her beschrieben haben, danach noch ein Symposium zu machen, als Kick-off-Start sozusagen und da auch wirklich die international anerkannten Experten im Bereich der chronisch entzündlichen Hauterkrankungen einzuladen nach Wien um neue Forschungsergebnisse zu besprechen, neue Technologien aufzuzeigen und da den Wissenschaftlern in Wien die Möglichkeit zu geben, auch sehr eng mit den internationalen Experten zu interagieren. Und ich bin mir sicher, dass diese Verbindungen, das Network, das wir dadurch geschaffen haben, dann auch für die Zukunft Früchte tragen wird.
Herr Gruber-Gelmetti, Johnson & Johnson investiert jährlich global ca. 12 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, das sind 24% des Umsatzes, und unterstützt den Ausbau lokaler Forschungsinitiativen. Mit der Unterstützung von 7 Jahren ist die maximale Laufzeit eines Christian-Doppler-Labors ausgeschöpft. Was passiert denn dann?
Ja, zunächst einmal, dieses Labor jetzt und dieses Investment, das wir tätigen, das ist Teil von diesen 24% des Umsatzes, die Sie genannt haben. Also es ist schön, was jetzt genau in 7 Jahren passiert, ist schwer zu sagen, dass wir offen sind für gute Kollaborationen, haben wir hier bewiesen, denke ich, nicht nur durch dieses Projekt. Jetzt geht es aber darum, die Ärmel hochzukrempeln, die Arbeit zu machen und je nach Ergebnis nicht, wird man dann weiterreden.
Bleiben wir noch ein bisschen in der Zukunft. Wenn Sie sich alles wünschen können, welche Forschungsergebnisse oder sonstige Erkenntnisse würden Sie begeistern?
Ja, mich würde begeistern, wenn wir als Ergebnisse vom Christian-Doppler-Labor dann herausfinden, einerseits, welche Mechanismen auf molekularer und zellulärer Ebene die Schuppenflechte, die Psoriasis ausmachen, um dann für die Zukunft Patienten auch Therapiestrategien anbieten zu können, die dann im Endeffekt zu einer Heilung führen, weil es ja schon sehr gute symptomlindernde Therapiemöglichkeiten gibt. Und dann in weiterer Folge auch wissenschaftlich herausfinden, wie das Immunsystem körpereigene Zellen teilweise als fremd erkennt, was ja bei solchen autoimmunologischen, autoinflammatorischen Prozessen wie der Psoriasis beschrieben wurde, aber es ist noch nicht bekannt, wie das genau auf zellulärer Ebene dann vor sich geht. Und das würde uns erlauben, dann nicht nur für die Schuppenflechte Rückschlüsse zu ziehen, sondern möglicherweise auch für andere chronische Hauterkrankungen wie die Neurodermitis oder Lupus.
Sie arbeiten am Nobelpreis, das ist vollkommen klar.
Ja, braucht große Ziele.
Mittelfristig, langfristig.
Genau. Eher langfristig, würde ich sagen, ja, in dem Fall.
Herr Dr. Gruber-Gelmetti, was wünschen Sie sich, wenn Sie sich alles wünschen können?
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Also bei uns steht der Patientennutzen im Vordergrund. Das muss so bleiben und hoffentlich gelingt es, durch diese Ergebnisse tatsächlich Patientinnen zu helfen in Zukunft, die momentan noch nicht ausreichend therapiert sind, aufgrund ihrer entzündlichen Erkrankung.
Ja, dann bleibt mir nur Ihnen beiden alles Gute zu wünschen. Vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie in diesem Podcast zu hören waren. Ich hoffe bald mal wieder mit neuen Erkenntnissen, neuen Ergebnissen, würde mich sehr freuen. Und Ihnen danke ich sehr fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über das Christian-Doppler-Institut oder das Labor für chronisch entzündliche Hautkrankheiten wissen möchten, finden Sie weiterführende Links in den Shownotes. Alles Gute.